Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Unser Filmexperte Jörg Albrecht hat sich, während sich die meisten in Deutschland womöglich das letzte Aufbäumen des Sommers gönnen, in abgedunkelte Räume begeben und für uns geschaut, was sich an Neuerscheinungen in Sachen Film diese Woche lohnt. Mit dabei die Doku Jazzfieber, der Gewinner des Max-Ophüls-Preises Alaska und, damit starten wir, die biografische Verfilmung Daliland.
Soll man uns aus dem Hotel werfen? Sollen wir wie Hunde in der Gosse leben? Ich werde nie mehr arm sein!
Olivina, bitte!
Spar dir dein Bitte! Wir brauchen Geld! Viel Geld, viel Geld!
Welch ein Temperament! Das Leben ist für Gala Eloire Dali eine Theaterbühne. Sie liebt die Inszenierung, die großen Auftritte. In der Öffentlichkeit wie auch privat. Daliland von Mary Harron ist gespickt mit ihnen. Eine köstliche Rolle für Barbara Sukowa, aber auch eine, die ständig die Gefahr birgt, aus einem Charakter eine Karikatur zu machen. Dasselbe gilt für Ben Kingsley, der Salvador Dali spielt. Denn in puncto exzentrisches Verhalten steht er seiner Gala in nichts nach.
Ist sie nicht wunderbar? Meine Gala, hast du sie schreien gehört?
Ich dachte, sie wären verärgert.
Inspiriert? Ich bin inspiriert.
Die zwei, Kingsley und Sukowa, sind auch das einzige Verkaufsargument für einen ansonsten schwachen Film. Dabei verfolgen die Regisseurin und ihr Drehbuchautor John C. Walsh in Daliland prinzipiell einen richtigen Ansatz. Statt, wie so oft üblich, eine Filmbiografie wie einen bebilderten Wikipedia-Eintrag aussehen zu lassen, konzentrieren sie sich auf einen Zeitabschnitt. Es ist das Jahr 1974. Das Ehepaar Dali lebt im New Yorker St. Regis Hotel. Doch Salvador malt nicht, er feiert lieber mit Gala-Partys. Und bald schon stehen beide vor dem finanziellen Ruin.
Dali braucht mehr Geld.
Dann sollte Dali anfangen, mehr zu malen.
Dali malt jeden Tag. Gib uns mehr Geld, wir geben dir Bilder.
Statt die Quintessenz einer bereits mehr als 40 Jahre dauernden Beziehung zu ziehen, mit ihren leidenschaftlichen und toxischen Momenten, verliert sich der Film in einer uninteressanten Handlung. Die rückt einen jungen Galerieassistenten ins Zentrum, der stellvertretend für den Zuschauer den Vergnügungspark Daliland erkundet. Da hätte man sich mehr Inspiration gewünscht. Daliland, zwiespältig. Jazz. Now you have to swing it. Dixieland, Swing, Bebop. Zwar liegen die Wurzeln des Jazz in den USA, aber auch ein Blick auf die Entwicklung der Musikrichtung in Deutschland lohnt. Der Dokumentarfilmer Reinhard Kungel erzählt in Jazzfieber die Geschichte des deutschen Jazz.
Der Jazz ist die Musik der Jugend.
Tanzmusik. Die Leute wollten tanzen.
Bereits im Jahr 1920 erfasst das Jazzfieber erst Berlin und dann weitere Städte im Land, bis die Musik nur wenige Jahre später im Dritten Reich als entartet gilt und verboten wird. Dann im Nachkriegsdeutschland das große Comeback. Jazzfieber ist eine Reise in die Vergangenheit mit Gegenwartsbezug. Denn Reinhard Kungel lässt eine Handvoll junge Musizierende während einer Konzertreise die deutsche Jazzgeschichte anhand von Archivmaterial aufrollen.
Das war ein tierisches Solo.
Ja. Ich wusste, also irgendwie, so mit deutschem Jazz aus der Zeit verbinde ich jetzt schon nicht so gut gespielte, hippe Sachen.
Nee, irgendwie. Toll. In der heutigen Generation wird auf so eine Tradition fast nicht mehr so viel Wert gelegt. Das finde ich mal ein bisschen schade.
Das wirkt ein wenig pädagogisch und ist dennoch ein hübscher roter Faden in einem beschwingten Dokumentarfilm, der an Coco Schumann, Paul Kuhn, Klaus Doldinger und andere Größen des Jazz Made in Germany erinnert. Jazzfieber, empfehlenswert. Kerstin paddelt allein in ihrem Kajak über die Mecklenburgischen Seen. Auch abends, wenn sie auf einem der Campingplätze am Rand der Gewässer ihr Zelt aufschlägt, sucht sie keinen Anschluss und bleibt lieber für sich. Erst als sie auf ihrer Tour Alima begegnet, macht sie eine Ausnahme.
Allein unterwegs? Ist das deine Schatzkarte?
Die ist aber schon klar, dass du im Kreis wärst.
Gleiches lässt sich über Alaska sagen, den zweiten Spielfilm von Max Gleschinski. Der spiegelt über die gesamte Laufzeit die Ziellosigkeit der Protagonistin. Nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Nach und nach erfahren wir in vier Kapiteln Dinge aus Kerstins Vergangenheit, die sie offensichtlich mit dem Boat-Trip hinter sich lassen will. So hat sie lange ihren Vater gepflegt, der vor kurzem gestorben ist.
Ja klar, ist komisch, aber für mich fühlt es sich völlig normal an. Ist halt das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, bei ihm sein. Also,
Für eine, die ihren Lebensmittelpunkt verloren hat, wirkst du gar nicht deprimiert genug.
Alaska ist Kino, das Geduld einfordert und diese zunächst auch verdient, weil es lange Zeit ein Versprechen abgibt. Doch auszahlen will sich diese Geduld nicht, denn je länger der Film dauert, desto mehr übernimmt quälende Langeweile das Ruder, beziehungsweise in diesem Fall das Paddel. Alaska, enttäuschend.